ein Feature zwischen Hüftgold und Urlaubsguru. Kann man ruhig mal sagen. Und ich sage dafür ganz herzlich Danke, weil das keine selbstverständliche Geste war.
Barfuß oder Badelatschen? Der Urlaubsguru-Reisepodcast.
Barfuß oder Badelatschen?
Ja, moin, auf jeden Fall Badelatschen. Da, wo ich mich immer befinde, liegen meistens sehr viele Glasscherben. Da wird hart gefeiert und die meisten haben noch keine Plastikbecher vor Ort. Deshalb Badelatschen oder Barlatschen. Also aus beidem etwas, da bin ich nämlich auch gerne.
Gut, okay, interessante Antwort. Icke Hüftgold ist heute zu Gast bei uns im Podcast. Von daher erstmal herzlich willkommen, Icke.
Ja, Wahnsinn, dass ich das noch erleben darf, hier bei euch zwei Vögeln. Freue mich.
Sehr gerne. Wir freuen uns auch. Und ja, mal gucken, wie spontan du auf folgende Antworten oder auf folgende Fragen reagierst, weil wir haben uns natürlich wieder ein bisschen was einfallen lassen. Und ja, in dieser Hinsicht, Daniel, mag es glaube ich.
Wie immer, ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir bei den Fragen aus dem Konzept kommen. Aber legen wir mal los.
Was kann ich denn gewinnen? Was kannst du denn jetzt erzählen? Mal nur Reise, oder?
Ruhm und Ehre.
Ruhm und Ehre.
Ja, ihr habt doch jetzt so viele Reisen übrig. Ihr müsst ja an Reisen ersticken jetzt gerade noch, oder?
Wir kriegen noch Luft.
Okay. Ja, gut, dann Feuer frei.
Metropole oder Dorf?
Auf jeden Fall Dorf. Ich bin Dorfkind. Gibt es auch ein schönes Lied? Ballermann-Hit haben wir auch produziert. Dorfkind. Mia, Julia und die Dorfrocker.
Okay, mal gucken, ob ihr dazu auch einen Hit produziert habt. Langstrecke oder Kurzstrecke?
Naja, ich bin mehr so für die kurzen und dann, aber dann beim, also bei dem, also bei dem anderen Thema gerne auch etwas länger. Ja?
Okay, verstanden.
Und wenn du dann im Flieger sitzt, Fensterplatz oder Mittelgang?
Naja, im Mittelgang hast du natürlich ein bisschen mehr von den Stewardessen, deshalb auf jeden Fall Mittelgang.
Okay, gut. Nächste Frage. Pommes Mayo oder Pommes lieber mit Ketchup?
Es gab mal ein Lied, das hieß Pommes mit Senf, aber das versteht jetzt hier wieder keiner. Ich würde dann in dem Fall auf jeden Fall Ketchup nehmen.
Okay.
Kommen wir jetzt zu einer schwierigen Frage. Megapark oder Bierkönig?
Ja, auf jeden Fall der Bierkönig. Da habe ich meine Kindheit verbracht, also die letzten 9 Jahre als Icke. Oder die ersten 9 Jahre als Icke. Und jetzt wäre ich lieber gerne im Megapark. Aber ich habe ja Inselverbot und ich darf überhaupt nicht mehr auftreten. Das ist natürlich auch schön.
Ja. Okay. Gut, und jetzt gibt es wahrscheinlich nochmal eine sehr provokante Frage, und zwar nicht an Icke, sondern an Matthias. Matthias, der ja quasi hinter der Kunstfigur Icke steckt. Und da ist jetzt die Frage, Matthias, nie wieder Mallorca oder nie wieder Icke Hüftgold?
Ja, ich gehe mal ab an den Vogel, der sitzt ja hier irgendwo am Tisch. Ja, hi, hier ist auch der Matthias. Es ist immer ein bisschen schwierig, wenn ich beides sein soll, aber ich bin gerne Icke bei bekloppten Fragen und wenn so eine Frage kommt, ja, dann kann ich auch als Matthias antworten. Also Mallorca war natürlich eine tolle Zeit für mich und wird aber nie mehr so werden, wie es mal war. Ich habe da den ein oder anderen Bock geschossen. Das hat sehr wehgetan. 2017, mein Rauswurf, war mehr oder weniger aber politisch bedingt. Icke Hüftgold ist eine Satirefigur, die halt in ihrer Rolle oft übertrieben hat, polarisiert hat, provoziert hat, aber eigentlich immer nur im selbstzerstörenden Sinne und mit viel Selbstironie. Und ja, und da kam es halt zum Rauswurf, zum Eklat, was letztendlich aber auch dazu geführt hat, dass die Medien aufmerksam wurden. Dann kam Goodbye Deutschland, die haben das zufällig mitgenommen in ihrem Film. Und dann kam die Süddeutsche mit einer riesen Reportage über ein Jahr lang, wurde ich begleitet, gab es ein Porträt, dann saß ich dann bei Stern TV und bei Hart aber fair und bin dann in Polit-Talks auf einmal aufgetaucht und eigentlich war ich ja nur der Blödmann vom Ballermann. Also alles Negative hat auch immer was Positives und in dem Fall war es für uns als Konstrukt, als Summerfield Music eigentlich das Beste, was uns passieren konnte, dass ich damals rausgeflogen bin.
Okay, und jetzt aber mal, also das jetzt Entweder-Oder-Frage, die sind jetzt vorbei, aber die Frage an dich jetzt tatsächlich, was heißt denn wirklich Malle-Verbot? Also
Malleverbot, also ich war jetzt am Wochenende ja da und dann hieß, ey, wie du hier, du hast doch Malleverbot. Dann habe ich gesagt, Leute, das hat nie jemand gesagt. Ich habe einfach nur ein internes Auftrittsverbot vom Bierkönig erhalten, weil die Regierung damals Es gab einen Artikel in der Bild-Zeitung über eine ganze Seite, Haie, Hüftgold und Hells Angels, die schlimmste Saison aller Zeiten. Icke Hüftgold holt alle asozialen Deutschen auf die Insel. So, und da war ja gerade die Debatte und die Diskussion, die Playa muss sauber werden. Und da gibt es eine Interessenvereinigung nach dem Motto, reinigt die Playa. Und die hat dann diesen Bildartikel übersetzt und hat den der mallorquinischen Regierung zugeschickt. Und da gab es 3 Krisensitzungen. Und dann hieß es, wie kann das sein? Warum kommt hier aus Deutschland ein Künstler, der dieses ganze Pack hierher holt? Und dann wurde dem Bierkönig damals eine Pistole auf die Brust gesetzt. Entweder ich gehe oder die machen den Laden dicht. Warum den Laden dicht? Weil der Bierkönig damals gegen viele bauliche Vorschriften verstoßen hat, weil viele Sachen einfach im Rückstand waren. So, also das, was hier natürlich überall, in jedem Laden wahrscheinlich kann man irgendwas finden, damit man den Laden zumacht. Und der Bierkönig hätte das alles so schnell nicht umsetzen können, mit mehr Security und Auflagen. Und deshalb wurde dann der Weg gewählt, mich ins Oberbayern zu versetzen. Bei dem ich in dem Laden habe, war ich ja eh aktiv, aber nur noch dort zu sein, bei der Deckenhöhe von 1,80, wo ich 1,90 groß bin, war für mich einfach eine Katastrophe. Und dann habe ich gesagt, ihr könnt euch einfach mal I-C-K-E-N.
Okay, verstehe. Ja, und jetzt sagtest du ja, du warst jetzt das Wochenende trotzdem wieder auf Mallorca. Und Frage, also das hat sich jetzt rein von der Politik her dann überhaupt nicht verändert. Das heißt, du hast da rein theoretisch weiterhin auf Lebenszeit wahrscheinlich dann Auftrittsverbot für den Bierkönig? Oder gibt es da noch Gespräche, die laufen und man kann da eventuell noch irgendwie schauen, dass es da wieder eine Angebot?
Also ich kann ganz offen sagen, es gab 2017 dann direkt das Angebot, dass ich in den Megapark gehen kann, aber der Bierkönig hat mich aus dem Vertrag nicht rausgelassen, weil der Bierkönig natürlich auch bewusst war, wenn ich rübergehe, es war halt damals auch der Höhepunkt meiner Karriere, dass ich dann halt die Leute auch vom Bierkönig in den Megapark ziehe. Und das wollte man dadurch vermeiden. Jetzt gibt es wieder aktuelle Gespräche. Die Musik wird sich wahrscheinlich wandeln. Die Partymusik wird geköpft. Die Auflagen sind unheimlich hoch. Jetzt am Wochenende, wo ich da war, gab es dann auch wieder neue Einschränkungen. Denn jetzt dürfen keine Stehtische mehr sein. Also die Gastronomen werden an der Playa, aber auch in Magaluf schikaniert, wenn ihr mich fragt. Und jetzt kam die, also wir sind im Gespräch, Icke Hüftgold ist immer noch ein Thema, aber nicht mehr als Icke, sondern dann in der Tat doch als Matthias. Ich habe jetzt ja auch eine neue musikalische Laufbahn parallel, auch so ein Stück weit Corona-bedingt, eingeschlagen. Und diese Musik läuft jetzt gerade am Ballermann, also meine neue Nummer Weit weg, passt halt unglaublich gut, halt auch gerade in diesen neuen Urlaubsflair und endlich wieder raus, endlich wieder reisen. Ihr zwei könnt es ganz gut nachvollziehen, glaube ich. Und vorher die Nummer Freak ist auch sehr tanzbar noch. Aber es ist eine saubere Pop-Schlager-Pop-Geschichte, keine Ahnung. Und ich bin ganz froh, dass es da eine Akzeptanz hat. Ich habe da mein Stammpublikum und die haben es akzeptiert und finden es irgendwie gut. Und von daher gibt es vielleicht den Matthias dann nächstes Jahr im Bierkönig.
Mhm. Okay. Und ja, so jetzt weißt du ja, dass ich auch am Wochenende auf Mallorca war und ich habe mir das Spektakel auch angeguckt und ich fand es echt wieder so schön zu sehen, dass es am Ballermann, ich sage jetzt mal, natürlich noch nicht annähernd so ist, wie es mal war, aber es ist auf jeden Fall, ich bin letztes Jahr im Sommer mal da durchgefahren, da war der Bierkönig dicht und alles drumherum und ja, das war halt einfach wie so eine, wenn man das nicht gesehen hat, dann kann man das irgendwie so schlecht fühlen, aber es war wirklich wie so eine Geisterstadt quasi so und da fehlte nur noch hier wie aus dem Comic, fehlte nur noch hier dieser Strohballen, der da irgendwie durchfegte und ja, jetzt erwacht es ja doch schon wieder und ich habe da auch mit Freunden gesessen und gequatscht dann, wir saßen nicht im Bierkönig, sondern da an der Promenade und haben dann da gegessen, getrunken, haben da Deutschland geguckt und ja, da haben wir natürlich auch gesagt, okay, weil auf der einen Seite will ja wohl scheinbar da irgendwie ein Großteil der Regierung und vielleicht auch der Mallorquiner, dass der Ballermann, oder können wir gleich gerne auch noch über Magaluf sprechen, dass es da eine Änderung geben soll. Aber gefühlt kriegst du die ja nicht so richtig hin, weil da waren wieder genug positiv Bekloppte. Und ich war mit 2 Mädels dort, die nicht so oft, sag ich mal, am Ballermann Urlaub machen, das auch gar nicht kennen und die hatten vorher total die Vorurteile und fanden das dann, so wie sie es da erlebt haben, mega cool, mega entspannt, alle waren gut drauf und Ja gut, da gab es vielleicht zwei Leute, die auch ein bisschen zu tief ins Glas geguckt haben oder so. Ja. Aber ansonsten, das hast du ja gefühlt auf jedem Dorffest. Aber eigentlich war es mega geiler Tag dort, den wir da hatten, mega geiler Abend. Und ja, dann fragt man sich natürlich, warum will die Regierung das da irgendwie kaputt kriegen? Und glaubst du, jetzt mal so ein bisschen ernst gefragt, ist der Ballermann tot?
Naja, der Ballermann ist eine sterbende Oma. Er ist auch schon, oder hey, Ballermann, sterbende, ist ja männlich, ist ja Mann. Also ist ein sterbender, Leberzirrhose-kranker Alkoholiker, der jetzt so langsam halt dahin sieht. Ich meine, wir haben das Thema Ballermann jetzt irgendwie Mitte der 80er oder was, wo das, wir reden hier von 40 Jahren und 40 Jahre Vollsuff. Eine scheiß Entwicklung, muss man ganz ehrlich sagen. Eine Regierung, die einfach gepennt hat, ein Polizeiapparat, der absolut korrupt war. Du hast die mafiösen Strukturen, du hast die Nigerianer mit ihren Drogen, Sonnenbrillenverkäufer als Deckmantel. Du hast die Chinesen auf der Insel, die das ganze Plastik vertreiben. Das ist alles, also die Rumänen, die mit ihrer Trick-Dieb-Nummer mit K.O.-Tropfen vorgehen in den Läden und oder immer wieder vorgegangen sind. Du hast auch die rumänischen Hütchenspieler. Und dann hast du auch noch weitere Einflüsse aus dem Ostblock. Teilweise hast du dann deutsche Rockerbanden gehabt, die dann auch mal da waren, Präsenz gezeigt haben. Also das ist ein Pulverfass. Die Spanier selbst, die ganzen Gastronomen, Halleluja, da stehen spanische Familien dahinter. Da sind die Vorstrafenregister auch ziemlich lange. Und ich sage das ganz offen, auch wenn ich da gegen mein eigenes Segment schieße, aber diese Fehler wurden nun mal gemacht. Ich habe das immer angesprochen. Ich habe auch intern ganz oft gesagt, das könnt ihr so nicht machen. Ihr könnt auch so nicht mit den Leuten umgehen. Ich habe im Bierkönig immer wieder den Kontakt zu den Chefs gesucht, auch was die DJs anging, wenn ich Ungerechtigkeiten empfunden habe. Ich war immer ein unbequemer Künstler. Und ich habe aber letztendlich recht behalten, weil die Ansage, dass der Ballermann sich selbst zerstört, die habe ich schon weit vor dem 2017 klar gegeben und habe auch gesagt, dass das Thema erledigt sich von selbst. Weil irgendwann gibt es wieder einen Regierungswechsel, dann muss wieder gehandelt werden und irgendwann bleibt auch mal eine Regierung am Ball. Dann wurde auch 2017 in dem Zuge wurde der ganze Polizeiapparat ausgetauscht. Einer hat dann gesungen, der lebt wohl heute dann auch unter Polizeischutz. Also ein Polizist, der dann irgendwie auch wahrscheinlich jetzt eine neue Identität hat und dann sind damals 10, 12 Polizisten verhaftet worden. Ja, und wir reden ja nur von 15, die es da gibt an der Playa. Nagelt mich nicht genau auf die Zahlen fest, aber es war eine riesen Gesamtsauerei, die da lief. So, und es ging immer nur ums Geld und die deutschen Touris als einfach als Zahlen. Ja. Wenn ich nach Bulgarien fliege, am Goldstrand, das ist unvergleichbar anders. Die Wertschätzung für uns Künstler, eine ganz andere. Wir werden da nicht als Kostenfaktor gesehen, sondern uns wird eine Wertschätzung entgegengebracht. Das ist richtig familiär. Gäste werden da empfangen. Und die haben halt einfach den Fehler nicht gemacht. Die haben alles in bulgarischer Hand gelassen, überwiegend, und haben Regularien eingeführt. Und das war halt da nicht möglich, weil zu viele Kräfte aneinander und gegeneinander gedrückt und gezogen haben. Aber das ist vorbei. Ich glaube, der Wandel, der tut der Playa sehr gut. Auch da rede ich wieder gegen mein eigenes Segment und wir verdienen unser Geld ja nur mal zu 90% mit Partyschlager. Aber vernünftiger ist schon das, was da jetzt zelebriert wird. Und dann muss man halt die Partys in die großen Läden verlegen. Da muss man die aber feiern lassen. Und da muss man zusehen, dass die Straßen, die Strände sauber bleiben. Und dann ist das Thema für mich gelöst.
Aber du hast gerade gesagt, eigentlich reden wir über jemanden, der in den letzten Wochen seines Lebens liegt. So klang es jetzt gerade metaphorisch. Jetzt die letzten Sätze deiner Ausbringung klingen, dass es da noch eine Chance gibt. Siehst du noch eine Möglichkeit, dass der Ballermann sich neu erfinden kann, dann aber ohne Ecke, Hüftgold und Co.?
Ja, wie das halt so mit einer Leberzirrhose ist, wenn du dann einen Spender findest, dann kannst du natürlich auch nochmal 30 Jahre dranhängen. Aber dann musst du mit so einer Spenderleber, musst du dein Leben halt auch umstellen. Und genauso, wir haben eine kranke Playa, die hat sich selbst krank gesoffen und es ist irgendwann ausgeartet, wie gerade geschildert. Und es besteht natürlich die Chance. Und es gibt auch eine Partymusik an der Playa weiter. Aber dann müssen halt auch da müssen alle Kräfte zusammen an einem Strang ziehen. Ja. Es ist für mich unvorstellbar, dass der friedliche, also zu 99% friedliche, sehr liebevolle Ballermann-Touri dort drangsaliert wird, aber dass nachts oder gegen Abend dann immer noch 50 Klauhuren auf der Straße rumlaufen, dass Kokain verkauft wird, und zwar vor den Augen der Polizei. Ja? Drogen machen ja die Situation auch nicht besser. Warum kriegt man das nicht in den Griff? Jetzt ist der Ballermann-Tourist nicht dafür bekannt, dass er viele Drogen nimmt, aber es sind trotzdem genug Drogen unterwegs. Alkohol ist die Hauptvernichtungswaffe in unserem Segment. Aber man könnte da so viel mehr tun. Und man könnte auch diesen Läden helfen, wenn dieser Plastikkram nicht auf der Straße verkauft wird, sondern in den Läden. Ja. Also für mich sind ganz viele Knoten im Kopf. Und die Regierung hat es einfach versäumt, dann auch diese Situation richtig zu nutzen.
Mhm. Und schiebst du selber, wenn du jetzt gerade von Bulgarien gesprochen hast und jetzt auch natürlich von Malle, schiebst du mehr Richtung Mallorca oder schiebst du mehr Richtung Bulgarien? Wo siehst du selber so quasi auch deine Zukunft, um dann, klar, jetzt hast du gerade gesagt, als Matthias Distel wirst du demnächst dann vielleicht, hoffentlich, würden wir uns, glaube ich, alle freuen, wenn du dann wieder im Bierkönig auftreten darfst, aber ja, wo siehst du dich selbst so, wo siehst du da, ist also, Mallorca deine Heimat dann weiterhin?
Ja, Mallorca war nie wirklich meine Heimat. Ich war in der Tat immer froh, wenn ich wieder zu Hause war, weil als Künstler, der so nah beim Publikum ist oder war wie ich oder auch immer noch bin, es ist unheimlich anstrengend, auch selbstzerstörerisch. Ja? Wenn du dann 3-4 Tage in der Woche auf Mallorca bist, am Wochenende die Wochenendauftritte hast, dann irgendwie, ich habe ja noch einen anderen Betrieb und die Produktion und Familie, das muss ja alles irgendwie alles einhergehen. Ich habe dann mit der Familie viel Zeit auch auf der Insel verbracht. In den Sommermonaten dann, wenn es dann ging, um das irgendwie zu kompensieren. Aber Mallorca war schon viel Verzicht für mich selbst, auch was mein Privatleben, meine Partnerschaften anging. Und von daher vermisse ich Mallorca 0,0. Bulgarien vermisse ich, weil es da die Menschlichkeit gibt, die ich mir immer wünsche, die ich auch, wenn ich sie bekomme, zurückgebe bzw. gebe und mich freue, wenn ich sie zurückbekomme. Das hast du halt bei den Chefs dieser Läden, da ging es jahrelang einfach nur ums da in die Fresse, bam, da Konkurrenz, da muss das Geld rein und jo. Aber das ist halt eine Philosophie, die da gelebt wird, teilweise. Aber ich glaube, die sich jetzt auch in den Köpfen so langsam verändert.
Mhm. Ja. Ja, ich bin gespannt, vor allem, wenn man den Vergleich macht. Ich glaube, kaum einer der typischen Ballermann-Touristen war jemals in Magaluf. Weil jedes Mal, wenn ich so im privaten Freundeskreis, bei mir im Fußballverein oder so nachfrage, dann kennen die alle Magaluf nur aus der Bildzeitung und dann von irgendwelchen obszönen Geschichten, die da bestimmt auch passiert sind oder passieren, gar keine Frage. Aber auf der anderen Seite durfte ich jetzt zum Beispiel, oder war ich bewusst sogar schon mehrfach in Magaluf, und das ist ja auch ein Partyort auf Mallorca, wo ja dann eigentlich hauptsächlich die Briten abfeiern, die aber ganz anders feiern. Und da gibt's ja ähnlich, wie wir es aus Ibiza kennen, mit diesem legendären Ushuaia. Das heißt also, du hast einen Hotelkomplex im Innenhof des Hotels, hast eine Open-Air-Disco und so, also alles eher so auf Groß-Event, ich weiß gar nicht, wie viel zigtausend da reinpassen, und dann hast du hier diese internationalen DJs wie Steve Aoki und so, die da auftreten. Ja. Ist ja ein ganz anderes Feiern, und auch das kann ja auf Mallorca funktionieren, aber ich glaube, selbst wie du schon gesagt hast, Magaluf selbst steht aber auch in der Kritik, oder? Oder warum
Magaluf,
denn da?
Also, Magaluf ist der Ballermann ist ein Scheißer gegen Magaluf, wenn es um asoziales Verhalten geht, also was die Engländer zelebrieren, das kennen wir gar nicht am Ballermann. Ich weiß es deshalb, natürlich war ich in Magaluf und ich habe einmal den Ballermann-Magaluf-Test für RTL gemacht, vor 5-6 Jahren, bin mit dem RTL-Team als Ecke Hüftgold nach Magaluf und bin mit dem Kamerateam in die Straße reingerannt. Und da kamen tatsächlich aus allen Ecken, die haben einfach nur eine Fernsehkamera gesehen, kamen die Engländer angerannt, ob Frauen oder Männer. Männer sofort Hose runter, Propeller. So, die Frauen alle bam, 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 bam. Wir haben das, ich musste so lachen. Und da, in Magaluf sind es auch immer die, die aus dem Fenster springen und meinen, sie würden da unten irgendwie statt dem Beckenrand auch die Pfütze da treffen, die da ist. Ja, das ist Magaluf, ja.
Also, okay.
Das ist schon gut, wenn man da ein bisschen mehr drauf guckt, auf Magaluf.
Okay, ja, kann ich mir vorstellen. Hatte da auch ein Erlebnis, war mal zu einem Triathlon auf Mallorca und dann ging auch die Radstrecke durch Magaluf und dann wussten die auch, dass viele Deutsche bei dieser Radveranstaltung sind und die standen dann, glaube ich, 12 Uhr mittags sehr stramm an der Straße und fanden es lustig, die Triathleten mit Bierbrause und Co. zu beglücken. Also die haben sich da auch dann Volksfest rausgemacht. Hat's auch Propeller hat keiner gemacht, also weiß ich nicht. Ich hatte gute Sonnenbrille und einen Helm.
Okay. Sauber.
Ja, im Propeller habe ich das letzte Mal in Gelsenkirchen gesehen, als ich mit Borussia Dortmund da mit den Fans zum Auswärtsspiel gefahren bin, aber gut. Ja, gut. Aber wahrscheinlich, also nicht nur ein britisches Problem, aber egal, anderes
Nein,
Thema.
Nein, das ist kein Problem. Es ist eine andere Art zu feiern. Die Engländer sind, was das angeht, keine Ahnung, wie die drauf sind. Die sind noch mal viel offener, ja, was das ganze Feiern angeht.
So. Ja. Ja. Ja, ich fand das, also ich... Also wenn man auf Mallorca ist und man irgendwie auch Bock hat, mal vor die Tür zu gehen und dann einen Mietwagen hat, echt absolute Empfehlung, rein theoretisch mal wirklich einen Abend komplett über die ganze Insel zu fegen und dann überall mitzubekommen, wie unterschiedlich man da feiern kann. Weil wenn du in Calaratiada weggehst, hast du ja da, sage ich mal, eher die Jüngeren, die da auch so auf Clubs aus sind und irgendwie, keine Ahnung, elektronische Musik hören wollen und so. Dann fährst du Richtung Ballermann, hast da klassisch die Partyschlager-Musik da und auch die Leute anzutreffen. Wenn du nach Palma direkt fährst, ich weiß nicht, ob du da auch schon mal feiern warst, da gibt's ja richtige so Salsa-Läden oder sonstiges, wo dann die Spanier weggehen. Auch genial. Und dann Magaluf, ja, ist auch ein Erlebnis. Also ich muss sagen, ich habe da gar nicht so viel Assige gesehen, wo ich jetzt da war. Und ich zum Beispiel dabei Steve Aoki auf so einer Party war. Vielleicht habe ich die auch alle verpasst, keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
Dann reflektiert sich auch immer selbst, Daniel. Also wenn die Differenz zwischen dem eigenen Verhalten und dem, warum ist, dann wirkt das anders auf einen.
Weißt du? Ich war nicht der mit dem Propeller.
Frage mal RTL.
Aber Fakt ist, die Insel hat unfassbar viele Facetten und die hat ist natürlich zum Feiern ideal, weil du alles findest. Und ich habe jetzt am Wochenende auch wieder festgestellt, weil wir ja für Urlaubsguru in Kooperation mit euch auch ein Musikvideo gedreht haben, wie unfassbar schön diese Insel ist. Was auch landschaftlich, was diese Insel zu bieten hat. Und ich kann da jedem, der nach Mallorca fliegt, also Mallorca musst du einmal gesehen haben und dann musst du es auch gesehen haben. Da musst du dir diese Zeit nehmen und musst mal aus deinem Ort raus und musst mal mit dem Auto über die Insel fahren. Das ist einfach ein Traum. Und da habe ich auch wieder gedacht, ich Idiot, ich war 10 Jahre da, ich war zweimal mehr in der Zeit, also auch kein Witz. Ich habe dann immer nur von links nach rechts die drei Läden, die ich gekannt habe und dann wieder nach Hause. War zweimal in Palma oder viermal oder so und mal in Pagera, weil da das Krümelstadel ist. Und das war's dann gefühlt. Klar, wenn ich mit meinen Kindern im Urlaub war, dann sind wir mal in die Kristallhöhlen. Also es gibt tolle Möglichkeiten, ja. Aber ich hätte viel mehr daraus machen können aus meiner Zeit auf Mallorca. Das hole ich jetzt nach. Ich fliege jetzt wieder hin, habe ich beschlossen.
Sehr cool. Und eine Frage, die ich mir noch stelle, ist, ich meine, du bist als Icke Hüftgold quasi bekannt geworden mit Perücke und so, bist in Anführungsstrichen dadurch vielleicht noch nicht auf der Straße erkannt worden. Jetzt hast du bewusst teilweise die Perücke häufiger abgelegt. Wirst wahrscheinlich, wenn du jetzt am Ballermann unterwegs bist, wirst du wahrscheinlich auch schon von arsch vielen Leuten einfach erkannt und so. War das eine bewusste Entscheidung, die Perücke abzunehmen? Weil manche Künstlerkollegen tragen ja die Perücke bis heute.
Ich bewundere Micky Krause für seine Disziplin, was die Perücke angeht. Es gibt ein Foto übrigens auch entstanden bei einem Marathon, ja, im Netz, wo er dann ohne Perücke da irgendwo rumläuft. Das findet man, wenn man Micky Krause ohne Perücke googelt. Ich war es halt manchmal leid. Krause hat den Vorteil, der geht auf die Bühne, zieht ein kleines Bierchen ab und geht nach Hause. Zieht dementsprechend auch die Perücke aus. Wenn du aber noch 6 Stunden vor Ort bleibst und mit den Leuten weiterfeierst, und das habe ich halt auch zelebriert, da muss ich ehrlich sein, dann irgendwann ist die Perücke weg oder gehst schnell duschen, kommst wieder als Matthias. Da wissen die Leute relativ schnell, wer du bist. Und wenn du dann noch hingehst und sagst, okay, komm, ich gehe mal als Icke Hüftgold in ein TV-Format, was 3 Wochen dauert Und du weißt eigentlich vorher schon, dass du eigentlich keine zwei Tage mit diesem Scheißding auf dem Kopf aushältst. Wie soll das funktionieren? Das hat, glaube ich, 5 Tage gedauert. 4. Und da war halt Icke im deutschen Fernsehen als Matthias. Und das war so der erste große Schritt. Davor gab es ja schon ein paar kleinere Schritte, auch in Stern-TV und in die Jahre davor. Aber ja. Und dann wirst du dann auf einmal dann auch als Matthias erkannt. Womit ich aber deshalb gut umgehen kann, weil ich mich ja viel mehr zurückziehe als früher. Also ich habe so meine Ecken, wo ich hingehe. Ich mache meine speziellen Urlaube, die sind entweder in den Bergen oder dann halt weg. Also wenn ich jetzt nach Mallorca wieder fliege, dann bin ich natürlich dann nicht am Ballermann zu finden. Dann fahre ich mal dahin. Und dann ist es auch, dann weiß ich, was auf mich zukommt. Und dann habe ich aber auch danach wieder meine Ruhe. Also das ist vollkommen harmlos. Ja.
Okay. Und mit deiner Firma, die ihr seid in Hessen, glaube ich, ne? Mit der, ja, wie sagt man, mit deinem Unternehmen, mit wo du, glaube ich, auch Geschäftsführer bist, ne? Summerfield Records.
Genau, die Summerfield Group als okay. Deckmantel, die gehört zu Dominik und mir, Dominik de Leon, mein Geschäftspartner. Ihm habe ich damals die Summerfield Music gegründet. Und daraus also das war unsere Produktionsfirma, daraus entstand dann Summerfield Records, unsere Plattenfirma und dann unser Management, unsere Booking-Abteilung. Mittlerweile haben wir eine eigene Grafikabteilung, Social Media, sind wir sehr stark, haben sehr viele Künstler unter Vertrag, haben ein eigenes TV-Studio gebaut, hier in Heiligenroth, das ist Rheinland-Pfalz, das ist gerade so am Rande von Hessen. Und sind übrigens auch die exklusive Marketing- und Booking-Agentur fürs Oktoberfest Dubai, das größte Volksfest der Welt, was gerade entsteht. Da fliegt jetzt morgen wieder ein Trupp nach. Es ist schon ein Trupp unten. Wir machen da jetzt gerade die komplette videografische, alle Videos, die halt ins weltweite Marketing gehen. Und haben dann nachher 31 Zelte im Exklusivbooking und Wir waren auch lange skeptisch. Wir sind seit Januar in diesem Projekt drin. Aber es findet tatsächlich statt. Also es ist eine Dynamik, ein Wahnsinn, der da entsteht. Und da wird man über die nächsten Wochen noch mehr von hören.
Okay, interessant auf jeden Fall. Gab es da schon mal Oktoberfest in Dubai oder ist das jetzt neu?
Ja, es gibt so in so Hotels so kleine Oktoberfeste, die gibt es ja irgendwie auf der ganzen Welt. Aber dass man hingeht und 820 Fahrgeschäfte und Buden und 31 Großzelte mit einer Kapazität von 120.000 Sitzplätzen in die Wüste zimmert. Und zwar, aber genial, und zwar zwischen die zwei Palmenblätter, ungefähr 3 Minuten von dem riesen Viertel Marina. Das ist so das Wohnviertel in Dubai. Also ist eine unfassbare Lage. Die Prinzenfamilie ist natürlich in alles involviert. Und also ein sehr spannendes Projekt. Und das geht keine 16 Tage in München, sondern es geht 6 Monate und 20 Jahre lang.
Krass.
Also kompletter krass, Wahnsinn. Krass.
Okay. Aber ich finde es auch Wahnsinn, was dann alles dahinter gehört. Ich meine, im Endeffekt habt ihr ja auch, wir haben ja natürlich auch ein bisschen uns informiert im Vorfeld. Das heißt also, du hast ja auch Songs geschrieben für, keine Ahnung, Mia, Julia, Thomas Anders, Lorenz Büffel und so weiter und so fort. Dann sagst du mal eben, was ihr da Krasses in Dubai aufbaut und so. Und ich finde es irgendwie immer so unfair, wenn man mit Leuten spricht, die denken, sie hätten eine Meinung. keine Ahnung, wir haben ja zum Beispiel viel mit Social Media zu tun und wenn es dann heißt, der ist ja Influencer, der macht ja nicht viel, der ist ja nur Influencer, dann denke ich mir so, ihr habt gar keine Ahnung, wie viel Arbeit dahinter steckt. Und wie viel Arbeit ist es, theoretisch Partyschlagersänger zu sein, ein Ballermann oder so. Ich meine, wenn du gerade kurz anführst, was da alles bei dir dahinter steckt, hinter der ganzen Summerfield Group, ist ja krass, ist ja einfach der Wahnsinn.
Ja, ich weiß manchmal selbst, wie ich es bewältigt bekomme. Ich habe ein unfassbar starkes Team. Ich habe ja auch noch einen Gartenbaubetrieb mit 22 Mitarbeitern, den ich auch in den letzten 10 Jahren umgebaut habe mit einer Geschäftsführung, damit ich aus dieser Rolle rauskam. Und jetzt mit einem Geschäftspartner, meinem besten Freund, den ich da vor 3 Jahren eingepflanzt habe, der das ganze operative Geschäft jetzt leitet. Und mit meiner Frau, Ex-Frau, die da im Büro halt auch die Augen drauf hat. Aber die Strukturen mussten gebaut werden, weil wir sind gewachsen. Das sind jetzt irgendwie 50, 60 Leute um mich rum. Und bei mir geht auch gar nichts mehr. Ich habe für Social Media zwei Leute, die nur meine Kanäle pflegen, außer meine Hauptordner, da kriege ich dann alles reingeschoben, dann nehme ich mir jeden Tag mal irgendwie eine halbe Stunde und dann hast du das ganze Backoffice. Ich mache wirklich alles nur am Handy. Ich war eben noch zu blöde, hier irgendwie einen Laptop anzuschließen, geschweige denn hier null. Ich kann das, ich brauche da auch für alles jemand, hab aber auch Gott sei Dank ganz liebe Leute um mich herum, die das alles machen. Und anders geht's nicht. Und ich muss kreativ sein, ich bin der Netzwerker, ich fahre raus, ich tüdel die Leute ein, emotionalisiere die Leute und hab halt hier und da auch mal eine ganz geile Songidee. Und das ist so mein Ding. Und da bin ich auch mega glücklich und ich glaube auch alle im Betrieb haben ihren Spaß, weil wir halt eine geile Dynamik auch haben und keine Hierarchien. Ne? Hier gibt es kein Chefgehabe oder so. Hier scheißt jeder den anderen an und letztendlich sind wir die Summerfield Family und ja, nehmen es halt, wie es kommt. Ja.
Kennen wir wohl, ne? Mhm.
Auf was bezogen?
Dass du mir den Laptop einstellen musst.
Wie viel Family seid ihr zwei Hüpfen denn?
Mal mehr, mal weniger.
So.
Ja, gut, jetzt weiß ich auch nicht, was ich da.
Ja, dann übernehme ich mal eben. Das kann man aber trotzdem, weil in den Gesprächen gerade war ja so ein bisschen, ich würde es mal ausdrücken, Hassliebe zu Mallorca, weil wahrscheinlich wie andere auch sagen, sie gehen zur Arbeit, war Mallorca für dich lange Zeit einfach Mallorca Stress und Arbeit. Aber glaubst du, dass du einfach, wie du auch Mallorca gerade beschrieben hast, auch in Zukunft einfach als klassischen Urlaubsort für dich und deine Familie wahrnehmen kannst?
Also ich habe Mallorca geliebt und ich wollte nach dem Rauswurf auch mit meiner Familie nicht mehr hin. Warum? Weil es tut dir halt nicht gut, wenn du 10 Jahre mit einer Frau zusammen warst und du gehst in das Schwimmbad, wo sie mit ihrem neuen Freund rumläuft. So. Und die neuen Freunde waren einfach dann meine Künstler halt teilweise auch, ja, die auf der Insel rumspringen, meine Songs singen und ich, der sie geschrieben hat und selbst da ja sehr, sehr erfolgreich unterwegs war, darf auf diese Bühnen nicht. Das war einfach, das war keine Hassliebe. Mallorca war immer meine große, große Liebe und ich musste erstmal klarkommen. Ich musste erstmal auf diesen ganzen Eklat, auf den Rauswurf klarkommen. Und irgendwie war das halt, hat sich angefühlt wie mein Wohnzimmer, der Bierkönig. Und du kommst da rein und ich bin ja danach noch hin und jeder Kellner umarmt dich. Alle sind froh, dass du da bist und freuen sich. Und keiner kann es verstehen, warum du nicht da bist, weil du hast ja nie jemandem was getan. Ja? Weil es gab auch nie eine Schlägerei bei meinem Auftritt oder so. Dass ich Aktionen gemacht habe, aber die waren ja auch nicht von Boshaftigkeit geprägt. Mein Gott, wir haben eine Bierdosenpyramide versucht aufzubauen mit 4000 Dosen Freibier, die ich mit meinem Freund Killer Michel damals bezahlt habe. Ja? Also eine Geste, ein Dankeschön an unsere Fans. Und naja, das ein oder andere ist halt aus dem Ruder gelaufen. Letztendlich war ich natürlich auch selbst dann schuld. Und heute empfinde ich es als Glück. Und jetzt habe ich wieder gemerkt, dass ich viel, viel Abstand gewonnen habe zu diesen Bühnen. Und dass ich mir da, weil es einfach die schönste Urlaubsinsel ist, die ich mir vorstellen kann, weil es aber auch die einzige Urlaubsinsel ist, die ich überhaupt jemals betreten habe. Und aber ich will auch gar nicht woanders hin. Es sei denn, ihr habt einen guten Tipp und einen guten Preis dazu.
Das haben wir auf jeden Fall. Das können wir nochmal im Detail nachher
dann besprechen. Guckt doch mal bei www.urlaubsguru.de.
So nämlich. Ja.
Darf man hier Werbung machen bei meinem eigenen Podcast für euch?
Nein.
Darf man.
Nein. Doch, wir können jede Werbung gebrauchen. Ganz ehrlich. Blöde
Corona-Zeit. Ja, ist natürlich beschissen. Wir haben ja zwangsläufig mit einigen Reiseveranstaltern immer wieder Kontakt gehabt. Und wir zwei Branchen haben schon ganz schön den Speer im Arsch gehabt. Ne? Kann man nicht anders sagen, aber naja.
Ja. Das ist wohl wahr. Naja, ich bin gespannt. Also ich gehe auch davon aus, dass jetzt alles wieder seinen gewohnten Weg geht und versuche diese ganzen negativen Nachrichten, die doch noch irgendwo lauern, die versuche ich irgendwie echt nach hinten zu schieben, weil ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass wir nochmal irgendwie in so einen längeren Lockdown gehen oder sonstiges, sondern durch das ganze Geimpfe dann auch wieder Normalität einsetzt und wir dann hoffentlich dann auch wieder zurück in die Spur kommen, so wie wir vor Corona in der Spur waren. konnte man nicht viel dran ändern. Jetzt müssen wir es irgendwie wieder hinkriegen, aber wir sind auf jeden Fall guter Dinge. Aber deswegen finde ich, ist Werbung für Urlaubsguru im Urlaubsguru-Podcast alles andere als verboten. Ja, ohne Flachs. Wir können ja tatsächlich gerade jede Buchung eigentlich gebrauchen. Von daher.
Ja, und dann kann ich hier an der Stelle mal jeder, der da draußen zuhört und noch nie bei Urlaubsguru gesucht und gebucht hat, diese zwei Menschen, die mir gerade die ganz blöden Fragen gestellt haben, die waren echt so nett. Unsere Branche, die ja auch leidet, und zwar in meiner Person mein Video mit zu featuren, zu finanzieren. Wir haben eine tolle Kooperation gemacht. Dank euch sind wir auch nach Mallorca geflogen. Wir haben ein super Lied, das heißt Hey Mallorca, wir sind da. Es wird demnächst kommen und das Ding ist ein Feature zwischen Ecke Hüftgold und Urlaubsguru. Kann man ruhig mal sagen. Und ich sage dafür ganz herzlich Danke, weil das keine selbstverständliche Geste war, wo ihr selbst noch in eurer Krise steckt. Und wir alle in der Krise stecken, aber gemeinsam werden wir uns da auch wieder rausholen.
So nämlich. So sieht's aus.
Ja.
Vollkommen. Gut. Thema Mallorca ist ja in dieser Hinsicht, mehr oder weniger abgehakt. Da haben wir ja jetzt ja schon sehr ausführlich auch drüber gesprochen. Wenn es für dich okay ist, würden wir natürlich gerne noch einmal einen Schwenk machen auf die vergangenen Wochen. Weil da war ich zum Beispiel sehr zu empfehlen, Kreta. Ich war gerade auf Kreta mit meiner Frau und waren wir auf der Insel und dann haben wir uns Frühstück zubereitet etc. Und dann gucke ich so bei Instagram durch meinen Feed und sehe dann irgendwie, dass ein Kollege von mir irgendwie dein Video da entsprechend geteilt hat. Ich so, okay, gut. Und dann habe ich mir das angeguckt und sehe, dass das irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, irgendwie über 10 Minuten ging. Dann dachte ich, gut, ich will die Frau jetzt beim Frühstück nicht langweilen. Dann gucke ich weiter im Feed, sehe den nächsten, der deine Story teilt, noch einer. Dann dachte ich, okay, krass. Und dann habe ich gesagt, Martina, sorry, müssen wir eben zuhören, was der Matthias zu erzählen hat. Und dann war das ja, für alle, die es nicht wussten oder die es jetzt nicht wissen, die es nicht mitbekommen haben, es ist ja so, dass du da bei einer TV-Produktion mitgewirkt hast und dann das ganze Thema abgebrochen hast, weil du da, glaube ich, etwas vorgefunden hast, Vorfälle da wahrgenommen hast, die sehr, sehr hart waren und wo du dann nicht mehr hintergestanden bist. Und ich muss an dieser Stelle sagen, und es hören schon mehr als 2-3 Leute diesen Podcast, sondern nämlich eine sehr große Zahl an Menschen, dass ich das einfach, möchte ich an dieser Stelle einfach sagen, dass ich es mega geil fand, dass du, um dann mit Mallorca-Worten das offen und ehrlich anzusprechen, den Arsch in der Hose hattest, das dann einfach so auch kundzutun. Und ich glaube, den Zuspruch, den du da bekommen hast, der bestätigt das Ganze ja. Und Frage an dich, inwieweit wie sieht es aktuell aus? Gibt es, ich meine, du hast, glaube ich, Anzeige erstattet. Gibt es einen aktuellen Stand? Oder?
Ja, es gibt einen aktuellen Stand und es gibt auch eine sehr, sehr positive Entwicklung. Die will ich jetzt auch direkt vorwegnehmen. Nachdem ich da die Missstände aufgedeckt habe, die in erster Linie auf individuellen Fehlern beruht haben und auf wenig doppeltem Boden, den man eingebaut hat, auf vielleicht einem Ampelsystem, was hätte warnen können, dass man mit Kindern dreht, also ein Format dreht, die halt vorbelastet sind, stark vorbelastet sind. Und deshalb habe ich das Ganze abgebrochen. Das war die absolut richtige Entscheidung. Das würde ich jederzeit wieder so tun. Und dann gab es natürlich Debatten. Es gab natürlich erstmal einen riesen Zuspruch, weil das hat vorher noch keiner gemacht. Ich weiß natürlich auch jetzt im Nachgang, dass sowas kein Einzelfall war. Und wir reden auch nicht von einer Produktionsfirma. Wir reden von der ganzen Fernsehlandschaft, die Dinge ständig und immer wieder missachtet hat. Nämlich zum Beispiel Drehzeiten einzuhalten mit Kindern, die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen. Ich möchte auch nicht die ganze Szene jetzt an den Pranger stellen. Ich glaube, dieser Weckruf, der hat gewirkt. Ich habe viel Zuspruch auch aus dieser Produktionsfirma, aus anderen bekommen, die gesagt haben, hier, es ist gut, dass da jetzt mal drauf geschaut wird. Also es gab in vielen Produktionsfirmen dann extra Sitzungen zu diesem Thema, dass man nochmal nachschaut, hat man genug Absicherung, dass man nicht wieder an eine Familie oder an Kinder oder an vielleicht auch an Leute, die halt psychisch labil sind, gerät, die im schlimmsten Fall dann vorgeführt werden und danach mit ihrem Leben nicht mehr klarkommen. Und dazu hat sich der Bundestag eingeschaltet, die Medienaufsicht hat sich eingeschaltet, die komplette deutsche und aber auch ja, deutschsprachige Presse hat es komplett aufgegriffen, das Thema. Das Einzige, was ich heute noch anprangern, ist, dass das Fernsehen selbst dieses Thema nicht zum Thema gemacht hat. Ich kenne die Hintergründe. Ich werde irgendwann meine ganzen Erkenntnisse nochmal in so einem Video auch nochmal erzählen, weil es mich unfassbar anfrisst. Aber ich kann eins sagen: besagte Firma, Produktionsfirma, hat gehandelt. Diese Firma hat auch ihre, es kam ja auch zu einer Vorklage gegen mich im Prinzip, also dieses Verfahren, was eingeleitet wurde, gegen mich wurde auch jetzt wieder eingestellt, weil wir gesehen haben, dass die Firma was unternommen hat. Also das war dann halt auch so glaubhaft, dass ich gesagt habe, dann lasst uns das als Chance sehen, lasst uns das im Sinne der Sache, nämlich dem Kindeswohl, dann einfach in Zukunft alle besser machen. Und bei mir ist ja was ganz Positives passiert. Mir kamen Leute auf einmal in meine Firma und haben Geld vorbeigebracht. Ja, wir würden gerne der Familie helfen. Und ich so, Leute, ihr könnt mir nicht einfach Geld in die Hand drücken. Ich muss das ja auch irgendwie rechtfertigen. Wo soll ich es denn jetzt hin tun? Ich kann es auch nicht einzahlen. Ich darf den Leuten das auch nicht einfach so geben. Wir müssen da irgendwie eine Regularien schaffen für. Und dann habe ich Max Stilger, einen guten Bekannten aus Limburg, der eine Stiftung hat, gefragt, hier, wie funktioniert das? Dann haben wir angedockt an der Max Stilger Stiftung und haben eine eigene Stiftung gegründet, die Summerfield Kids Foundation. Und wir haben mittlerweile über 60.000 Euro gesammelt, was ein Wahnsinn ist. Wir haben dieser Familie die ganze Wohnung renoviert, die Kinder haben neue Schreibtische. Der eine Junge ist jetzt im Fußballverein angemeldet, der bekommt jetzt aus der Stiftung raus die Beiträge bezahlt, hat jetzt sein Fußballtrikot bekommen. Der große Junge ist ein super Musiker, der hat jetzt von uns bekommt er, also von der Stiftung bekommt er jetzt eine Ausstattung, dass er produzieren kann selbst. Und auch die Eltern haben die auch immer auf der Schlafcouch geschlafen. Die haben jetzt eine tolle neue Schlafcouch und eine neue Küche gab's. Und das war einfach die sind so glücklich. Die Mutti ist jetzt im Fitnessstudio, macht wieder was für sich. Also diese ganze Liturgie, in der auch so eine arme Familie dann lebt, weil sie einfach auch nicht rauskommt, das hat so viel Schwung gegeben. Sondern aber auch in diesem ganzen Wohnviertel, das Viertel, was ich nicht nennen werde, aber dort engagieren wir uns jetzt weiter. Ja, in Absprache mit Behörden, da werden jetzt irgendwie nächsten Tage und Wochen immer wieder Gespräche stattfinden. Vielleicht helfen wir auch dem Fußballverein für die Kinder, weil sehr viele sozial schwache Vereine dort sind, mit Trikotsätzen. Also alles, was die Stiftung jetzt halt möglich machen kann. Und das so als Pilotprojekt in diesem Wohnort oder in diesem Stadtteil, um das vielleicht dann halt auch in anderen Städten dann irgendwann machen zu können. Also von daher hat es eine unfassbar positive Entwicklung auch für mich in meiner Persönlichkeitsentwicklung gegeben. Ich habe ja auch dadurch noch mal eine andere Sicht auf die Dinge bekommen.
Respekt, ganz, ganz großen Respekt. Und ich glaube auch der Beweis, weil, keine Ahnung, jetzt bist du als erfolgreicher Mallorca-Sänger die letzten Jahre unterwegs gewesen, bist es also gewohnt, von einer großen Gruppe zu sprechen oder auch zu singen, wie auch immer, aufzutreten. Aber ich glaube trotzdem, in dem Moment, als du das Video aufgenommen hast und auch das Video dann veröffentlicht hast, ging dir, glaube ich, weiß ich nicht, sag's mir, ging dir wahrscheinlich auch ein bisschen der Stift, weil du nicht wusstest, wie jetzt die Reaktionen sein werden. Und ich glaube, das ist doch ein Beweis, was, wenn ein Einzelner aufsteht und sich auch gegen große Mächte sozusagen erstmal stellt, dass sowas auch im Jahr 2021 mehr als Sinn machen kann.
Ja, also ich war mir der Tragweite bewusst. Also ich muss ja dazu sagen, ich stecke mit meiner Firma selbst in der größten Krise unserer Firmengeschichte. Wir sind zu 90% abhängig von der Musik. Jetzt komme ich trotzdem gut klar im Leben. Ich habe ja noch ein paar andere Standbeine und wir haben auch tolle Musik geschrieben, die halt auch weiter Geld abwirft. Aber im schlimmsten Fall haue ich meine Firma kaputt, muss irgendwie 25 Leute entlassen. Das ist ja das, was ich nicht will. Ich habe auch diesen ganzen Wahnsinn das letzte Jahr im Corona-Jahr betrieben, mit TV-Studio nochmal investieren, damit wir die Leute halten können, weil ich diese Verzweiflung gesehen habe. Und für mich gibt's halt immer nur nach vorne. Ja. Und für mich gibt's immer nur Rückgrat. Und das wissen auch meine Leute. Ich habe auch gesagt, wenn wir untergehen, dann zusammen. Das, was ich mir erarbeitet habe in meinem Leben, das verkaufe ich bis zum letzten Rest. Und wenn das nicht reicht, diese Firma zu retten und unsere Arbeitsplätze, egal, dann stehen wir auch gemeinsam wieder auf irgendwann. Und ich habe mein Leben schon immer so gelebt. Ich habe immer klare Kante gezeigt. Bei Ungerechtigkeit bin ich dazwischen gegangen oder wenn ich helfen konnte, dann habe ich geholfen. Manchmal ist Leuten auch nicht zu helfen. Das habe ich bitterlich auch gemerkt. Dann wirst du auch oft ausgenutzt. Aber für mich stand außer Frage, dieses Statement zu setzen, obwohl mein Anwalt gesagt hat, das machst du auf gar keinen Fall. Das kannst du nicht. Also er hat es auch nicht gesehen oder gewusst. Also ich habe es halt dann einfach gemacht, weil die Angst einfach zu groß war, dass das wieder passiert, weil in diesem Zuge schon zu viel Informationen an mich herangetragen wurden, dass sowas in der Vergangenheit schon passiert ist. Aber es wurde nicht gehandelt. Und wenn es dann keiner öffentlich macht, dann wird es auch keine Änderung geben. Und dann gab es Druck. Also ich muss ganz ehrlich sagen, also Sat.1 hat ja nichts Besseres zu tun gehabt, als mich 2 Tage später anzurufen und mich dann um die Vertragsaufhebung des übernächsten Formates schon zu beten. Ich habe gesagt, hier, mit euch brauche ich sowieso nicht mehr zusammenzuarbeiten. Und es wäre ein Sozialprojekt gewesen, ja, ein öffentliches. Egal, also das wäre was wirklich Gutes gewesen. Ich erkläre es kurz. Es sollte eine Hundestaffel geben, also ein Format, wo Promis oder vermeintliche Promis beraten werden, was für ein Hund passt denn zu dir? Und da wurde ich gefragt, ja, hier willst du dir nicht einen Hund anschaffen, bla bla bla. Dann können wir dich ins Format nehmen. Da habe ich gesagt, ich kaufe mir doch wegen euch keinen Hund, wegen der Fernsehsendung. Das wäre für mich schon wieder ein Stück weit pervers, ja, nur um ins Fernsehen zu kommen. Und da sage ich, aber ich kann euch was anbieten. Wir sind seit 7 Jahren, bin ich mit meiner Familie Pflegefamilie. Das heißt, lasst es uns doch so tun. Ich nehme Pflegehund, so wie ich das mit meiner Familie immer mache. Wir haben jetzt irgendwie 15 Hunde vermittelt. Ich zeige da draußen den Zuschauern, wie das funktioniert. Die Leute können viel lernen, weil wir haben durch Corona ja auch irgendwie 1,5 Millionen neue Hunde oder zu viele Hunde. Wenn die Leute wieder aus dem Homeoffice rauskommen, die Hunde werden ausgesetzt oder werden ins Tierheim gegeben. Diese Hunde müssen wieder in Familien, keine Zuchthunde. Ne? Und das kann man schön dokumentieren, indem man mal die Stationen aufzeigt, warum ein Tier in Rumänien totgeschlagen wird oder in Spanien in die Tötungsstation kommt, wie so eine Flugpatenschaft funktioniert, wie so eine Auffangstation aussieht und wie man dann so einen Hund vermittelt und dann auch gewährleistet, dass dieser Hund auch in gute Hände kommt. Und das war dann auch von der Produktion, ey geil, der Sender, mega, dann haben wir halt 6 Promis, die kaufen sich einen Hund für das Format und der eine erklärt, wie man diese Hunde nachher auch wieder vermittelt, ja, weil die Promis da wahrscheinlich auf die Straße setzt. Das ist alles, und wenn ich mir jetzt so Gedanken drüber mache, über solche Formate, für mich ist das Thema auch vorbei. Das ist auch vorbei. Also nicht das Format, sondern ganz viele.
Ja, verstehe.
Das hat auch für mich wieder so ein, ich glaube, ich habe so viel gelernt in den letzten 4 Wochen und ich hoffe, dass ich da ganz viel in die Zukunft mittrage. Und vor allen Dingen, dass wir dann halt auch jetzt halt wieder noch viel mehr Leute da irgendwie glücklich machen können. Das wird definitiv passieren, glaube ich.
Ja, ja, total. Ja, das mit der Hunde-Geschichte, dass man die auch mitnehmen kann aus Spanien oder wo auch immer man gerade unterwegs ist. Ja. Das kriegen wir auch immer wieder bei uns irgendwie in den Nachrichten mit reingebracht. Also Leute schreiben uns an und fragen, hey, was müssen wir tun und so. Ich glaube, da kann man wirklich viel aufklären und auch wirklich viel helfen. Und da ist auch auf jeden Fall ein großer Bedarf da. Da muss man, ja, aber wenn man es, klar, wenn man seriös angeht, kann man es machen, dann kann man seine Reichweite nutzen, ob du jetzt ein TV-Sender bist oder ob du irgendwie, keine Ahnung, aus der Touristik kommst oder aus der Unterhaltungsbranche, kann man auf jeden Fall sinnvoll seine Reichweite nutzen. Und Thema TV-Formate ist ja die Frage, ich weiß gar nicht, auch Daniel, wie du das siehst, für mich persönlich ist TV, also in Anführungsstrichen, hatten wir ja gerade über die alte Oma gesprochen, die nicht mehr lange zu leben hat, Richtung Ballermann. Aber TV selbst, wenn das mit diesen komischen TV-Formaten weitergeht, gut, da gibt es immer ein paar Leute, die das cool finden, aber ansonsten ist, glaube ich, TV irgendwann auch tot. Also man sieht es ja auch, wenn du jetzt dich mit Jüngeren unterhältst, die gucken ja kaum noch das klassische Fernsehen. Die gucken hier Netflix, haben sie alle und so, aber dann hört es auch auf. Und dann denkst du dir auch, wofür soll man denn wirklich noch den TV einschalten? Und ich muss mir überlegen, wie viele Sender es gibt. Das ist so bescheuert eigentlich. Es gibt ja, weiß ich gar nicht, wie viele Sender gibt es in Deutschland, die man irgendwie so frei empfangen kann. 40? Keine Ahnung, 30, 40,
Satellit 50? Kannst du ja...
Wahrscheinlich.
Ja, Satellit, okay. Ja, überleg mal, die senden ja gefühlt alle 24 Stunden und dann guckt man, wie viel Scheiße da die ganze Zeit ausgestrahlt wird. Also,
ja, was rechnet sich doch?
Ja, aber das ist ja krank.
Also es ist krank. Also meine Prognose auch ganz klar, das neigt sich dem Ende. Ich glaube, dass ARD und ZDF, also die Öffentlich-Rechtlichen, dann tatsächlich doch noch länger überleben werden als die Privaten. Beziehungsweise die Privaten müssen jetzt eigentlich öffentlich-rechtliches Fernsehen langsam machen, weil die Zielgruppen unten komplett weg sind. So, meine Kinder sind 15 und 18. Die gucken genau eine Sendung jedes Jahr. Und das ist Germany's Next Topmodel, weil ich zwei Mädels habe. So, den Rest holen die sich alle über YouTube, Instagram und TikTok. Ja. Das nervt mich auch. TikTok finde ich unfassbar schlimm, fürchterlich. Aber es ist halt die Jugend. Und ich weiß nicht, wo es hingeht. Aber Qualitätsfernsehen, Informationen, die auch richtige Informationen, die eigentlich auch an die Jugend ran müssen, die kommen ja nicht über TikTok. Also da kann es zur Verrohung unserer Jugend kommen. Also keine Ahnung, wie man es nennt. Ich will auch nicht sagen, die Jugend ist jetzt schlechter, als wir es waren. Und unsere Eltern haben das ja auch schon gesagt. Das ist einfach anders. Es ist halt jetzt eine ganz andere, noch viel schnellere Entwicklung. Und ich glaube, auch TikTok wird es in 3 Jahren nicht mehr geben. Das geht dann bam, bam, bam. Es wird alles ersetzt und wieder ersetzt. Ich hoffe echt, dass wir die Fernsehbeiträge, die Öffentlich-Rechtlichen bezahlen, damit dieses Fernsehen noch stattfindet, damit wir Alten ab und zu noch mal, vielleicht nochmal eine Polit-Sendung sehen können oder auch die Tagesschau, die ganz gut recherchiert ist. Ja.
Ich bin gespannt.
Ihr fühlt euch anscheinend nicht so alt, weil ihr reagiert gar nicht auf meine ganzen altmodischen Ansagen.
Ich hatte eher die Inhalte, also wenn ich einmal kurz zwischenhake, weil mir ist es fast egal, ob es jetzt ARD, ZDF ist, meine Geschichte, die du gerade bezeichnet hast, die könnte ja auch auf einem YouTube-Channel passieren und ich finde, da ist einfach diese Ehrlichkeit, die man im beruflichen wie im privaten braucht, die sollte in jeder, sag ich mal, gemainstreamten Sendung die Grundlage sein und nicht auf Klicks, Likes und was auch immer das Ziel ist. Und ich meine, da hast du ja gerade mit dem TV-Team das Negativbeispiel par excellence gegeben. Und diese Beispiele wird es sicherlich auch im Social Media geben, dass Kooperationen oder was auch immer gemacht werden, die dann nicht auf sauberer Grundlage sind. Und ich glaube, da müssen wir die Kinder einfach vorschützen, weil wärst du jetzt nicht dazwischen gegangen, bei einem Beispiel würden die Kinder ja auch im Fernsehen ein miserables Beispiel mitbekommen. Ich glaube, das ist eher sowas, was ich auch als Familienvater sehe, wo man die Kids vor schützen muss. Ob es dann TikTok-Scheiße ist, YouTube-Scheiße oder TV-Scheiße ist,
ja, du hast recht.
Das ist sekundär.
Ja, hast du vollkommen recht. Jetzt kommt echt auf die Inhalte an, ja.
Und ich glaube, dass es damit zusammenhängt, dass wir in Anführungsstrichen ältere Generationen gar nicht mehr wissen, wie wir die Jugendlichen vernünftig erreichen können. Weil da denke ich nämlich dran, früher war es leichter, sage ich mal, jetzt für unsere Folgegeneration, die konnten uns das entweder in Zeitungen und Magazine drucken. Irgendwann gab es den Fernseher, da konnten sie uns das quasi über den Fernseher vermitteln. Und jetzt merken sie halt, jetzt gibt es alternative Methoden und da kommen wir ja kaum noch dran. Also es gibt dann einzelne Künstler sozusagen, die es irgendwie schaffen, bei TikTok auch Wissen zu transferieren. Ich weiß nicht, ob du den kennst, Matthias, aber da gibt es den Herrn Anwalt.
Ja, klar.
Ja, der kommt auch aus Unna, aus unserer Stadt hier.
Ah, okay.
Kennen wir auch schon. Da war er noch kein Anwalt. Aber der hat zum Beispiel auch geschafft, Wissen auf TikTok zu transferieren. Und da denke ich mir, wenn er das schafft, wieso schaffen das dann nicht die Leute, die theoretisch auch diesen Bildungsauftrag eigentlich haben? Und
Da gibt es aber auch andere Beispiele. Mein Lieblingskanal bei Instagram ist zum Beispiel mittlerweile Quarks & Co. Hat über 1,6 Millionen Follower. Die machen Infografiken. Das ist cool gemacht. Aber wenn du da den Stream von der Tagesschau anguckst, ist halt, ich glaube, vielleicht muss man auch mal überlegen, ich meine, Politik ist auch so ein heißes Thema. Wir sind eine Generation, Durchschnittsalter in Deutschland ist, glaube ich, 36,7. Der Durchschnittspolitiker ist 54,2. Es ist ja auch mal eine Frage, wie fühlt man sich repräsentiert? Und vielleicht ist dann auch der Tagesschausprecher im Nadelstreifenanzug mit 50 nicht das, was der 17-Jährige zu Hause sehen möchte. Da muss man vielleicht dann überlegen, vom GZ parallel zum TV YouTube-Tagesthemen zu machen, wo dann vielleicht die Sprache genutzt wird. Das hatten wir auch schon mehrfach im Büro. Beide haben auch noch 3 vorne. Wenn die 18-, 19-, 20-Jährigen mit ihrer Sprache bei uns im Büro sprechen, verstehen wir von Tuten, Blasen, keine Ahnung. Ich will nicht wissen, was die teilweise verstehen, wenn die Tagesschau sehen. Das ist, glaube ich, auch wirklich eine Farbe der Sprache.
Absolut.
Ja, das stimmt. Aber die Sprache, die am Ballermann gesprochen wird, die verstehen wir ja alle.
Die, da reicht ja meistens ein. Ja.
Ich war überrascht, als ich da, wie gesagt, am Bierkönig vorbeigegangen bin und die Schlange gesehen habe, die nicht aufhören wollte, wie viele junge Menschen da waren. Also auch da denke ich mir, auch da weiß ich nicht, ich glaube, dass auch der Ballermann im herkömmlichen Sinne doch länger lebt, als es vielleicht irgendwelche Regierungen wollen, weil die wachsen halt nach, die Leute, die Bock auf so eine Musik haben und feiern wollen. Und nicht jetzt, keine Ahnung, einfach nur Deutschrap hören wollen, sondern einfach auch mal feiern und auch andere deutsche Musik hören wollen. Da waren so viele junge Leute, da habe ich mir gedacht, cool. Also Nachwuchs mangelt es euch da eigentlich nicht?
Eigentlich nicht. Und es verlagert sich vielleicht im schlimmsten Fall dann, was heißt im schlimmsten Fall oder im besten Fall dann, wenn Mallorca nicht mehr das ist, was für uns war. Wir haben ja Bulgarien. Kroatien hat uns jetzt hier im August das erste Mal gebucht, diesen Spring Break, da jetzt schon. Da soll es jetzt irgendwie schlagerlastiger werden. Ich wollte auch die ganze Zeit mal nach Ungarn. Ich wollte mal am Plattensee gucken, ob man da nicht irgendwo einen geilen Laden aufmischt mit unserer Musik. Und dann haben wir ja auch die ganzen Oktoberfeste. Wir haben Karneval, da finden wir statt. Wir haben Après-Ski. Also klar, Mallorca war natürlich ist der Treiber unserer Musik, aber ich glaube, es geht auch anders.
Total, das glaube ich auch. Ja. In die Richtung wollen wir dir natürlich und der ganzen stellvertretenden der ganzen Industrie von euch alle Daumen drücken und wir hoffen natürlich durch zum Beispiel unsere Kooperation, dass wir da dann auch entsprechend helfen können, unterstützen können, machen wir sehr, sehr gerne. Und ja, von daher an dieser Stelle erstmal danke, dass du bei uns warst heute und zu guter Letzt haben wir aber noch eine Frage und zwar wollen Daniel und ich mal uns irgendwann aufs Rad schwingen und wollen dann mal durch Deutschland touren und dann die Orte abklappern, wo unsere Podcast-Gäste herkommen und wollen in den jeweiligen Orten das machen, was du jetzt zum Beispiel sagst, wir unbedingt in Heiligenrot machen sollen oder Limburg.
Ja, dann singt ihr zwei singt die Duettversion von Dicke Titten Kartoffelsalat ein. Für euch als Erinnerung, dann drehen wir noch ein Nacktvideo dazu.
Alles klar.
Das mache ich hier.
Also wir hatten gestern ein Chat-Vorgespräch dazu.
Ja, ist okay. Ist in Ordnung.
Naja, dann kommt halt. Wir sind bereit. Ja. Ich habe zwar kein Mikrofon, wie ihr eben gemerkt habt, hier für so einen Podcast, aber das Mikrofon im Studio ist herausragend.
Das glaube, es sieht richtig geil aus mit zwei Fahrrädern, mit so einem Team Kelo, Metro, Nudel, Ach, Kartoffelsalat, hinten auf der Gepäckstange einmal runter. Müsst ihr schnell fahren, damit er nicht umkippt.
Ich bringe Kartoffelsalat mit. Gar kein Problem.
Sehr gut.
Meine Mutter macht den besten Kartoffelsalat, den bringe ich mit.
Oh, ich liebe Kartoffelsalat.
So nämlich. Ja.
Sehr gut.
Okay. Jo. Dann, wie gesagt, vielen Dank dir. Alles Gute.
Danke euch. Daniel, macht's gut. Und wir hören und sehen uns. Nächsten Montag.
Machen wir. Bis dann.
Gut. Tschö.
Tschö.
Barfuß oder Badelatschen? Der Urlaubsguru-Reisepodcast.